Und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie, und auch ihre Seele wurde meiner überdrüssig. Wir merken ganz eigenartige Worte. Es wird immer noch eigenartiger, wie wir gleich sehen werden. Da sprach ich: Ich will euch nicht mehr weiden. Was stirbt, mag sterben, und was umkommt, mag umkommen. Und die Übrigbleibenden mögen eines des anderen Fleisch fressen. Furchtbar. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, und jetzt, was bedeutet das? Um meinen Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Was? Haben wir recht gelesen? Haben wir recht gelesen? Also er bricht jetzt den Stab Huld, ne? Um den Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht habe. Ich habe gesagt, es wird immer noch eigenartiger. Ne? Und er wurde gebrochen an jenem Tage. Und also, Achtung jetzt, erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort Jehovas war, das gebrochen wurde. Was sollen wir hierzu sagen? Hat Gott je seinen Bund gebrochen? Hat er je sein Wort gebrochen? Amen, Amen, lauter Amen haben wir gesungen, nicht? Noch einmal jetzt. Da erkannten die Herren Professoren der höchsten Universitäten, um was es hier geht. Ne? Wie heißt es? Da erkannten die Elenden der Herde, was? Was erkannten sie? Die auf mich achteten, dass es das Wort Jehovas war. Und er wurde gebrochen an jenem Tag. Wer? Der das personifizierte Wort Gottes ist. Heißt Jesus Christus Wort Gottes. Ruht jede Verheißung und jeder Bundesabschluss auf dem Namen Jesu, der Person Jesu. Wurde er an einem Tage gebrochen, das Brot Gottes. Merken wir etwas? Aber nur, wenn wir zu den Elenden der Herde gehören, sonst nicht. Damit Gott alle Verheißungen erfüllen kann und nie sein Wort brechen muss und nicht brechen kann, musste sein Wort gebrochen werden. Und der Garant für jeden Bund musste gebrochen werden. Zerknickt. So. Und lesen wir noch ein wenig weiter. Und er wurde gebrochen an jenem Tage. Und also erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort Jehovas war. Und ich sprach zu ihnen, Achtung, wenn es gut ist in euren Augen, so gebet mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasset es. Also der Sacharja für seinen Hirtendienst. Ne? Und sie wogen meinen Lohn da 30 Silberlinge. Stimmt's jetzt? Dreißig Silberlinge. Da sprach Jehova zu mir, wirf ihm den Töpfer hin, den herrlichen Preis. Natürlich, herrlichen Preis, verstehen wir, was da gemeint ist, ne? Dessen ich von ihnen wert geachtet bin. Ne? Denn Sacharja ist ja der Hirte, den der Herr eingesetzt hat. Ne? Und wer mich verschmäht, wer dich, euch verschmäht, nicht? Verschmäht mich. Und wer unser einen abfertigt, nicht, der fertigt nicht uns ab, sondern unseren Herrn. so sind wir mit unserem Herrn und Haupt wunderbar eins und verbunden. So. Und ich nahm die 30 Silber, Säcke, Silberlinge, und warf sie in das Haus Jehovas, dem Töpfer, hin. Und ich zerbrach meinen Zweitstab, die Bande, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Und Jehova sprach zu mir: Nimm dir noch das Gerät eines törichten Hirten, und so weiter. Also, alles Dinge, 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 die schwer zu verstehen sind, gar nicht zu verstehen sind, im maximalen Widerspruch mit der gesamten übrigen Schrift zu stehen scheinen und sind, wenn wir zu den Elenden der Herde gehören, umso wunderbar, umso wunderbar. Und jetzt, Sacharja nahm die Silberlinge, der Herr hat ihm gesagt: Du, sie haben ja nicht dir diesen schmählichen Lohn dargereicht, sondern mir. Ne? Also dann nimm die und wirf sie den Töpfer hin ins Haus Gottes. Ne? Und der Sacharja macht das. So. Und was geschah jetzt beim großen Josua, beim Herrn Jesus? Die 30 Silberlinge, nicht? Die sie dem Judas zum Verrat, als Lohn des Verrates gaben, wäre der Minimallohn gewesen, den der Herr Jesus so gut gehabt hätte. Ne? Und den geben sie dem Verräter. Ne? Erstens. Und zweitens wirft Jesus jetzt nicht die 30 Silberlinge selber ins Haus Gottes, sondern jetzt sind die 30 Silberlinge ja in der Hand des Verräters. Nicht? Jetzt lässt er das Wort Gottes sich erfüllen durch den Verräter. Der wirft ja die Silberlinge zurück ins Haus Gottes, über die Köpfe der hohen Priester hinweg. Ne? So. Den Töpfer hin. Ja. Wer ist denn der Töpfer? Das ist der Schöpfer. Ne? Und die im Hause Gottes sind in großer Verlegenheit. Ne? Ja, das Geld ist ja der Preis des Blutes, haben die da gesagt, die hohen Priester, nicht? Können wir nicht im Opfer im Tempel lassen? Das ist ja der Preis des Blutes, haben die gesagt, die Silberlinge. Ne? So. Judas hat gesagt, ich habe unschuldiges Blut überliefert, nicht? Als er sie reute, nicht? Und die haben, stehen dazu, das ist der Preis des Blutes, und halten Rat und machen was? Beschließen, wir kaufen jetzt den Acker des Töpfers. Ne? Für die 30 Silberlinge, zum Begräbnis für die Fremdlinge. So. Wer ist der Töpfer, der den Turm bereitet? Gott. Und wie heißt der Acker des Töpfers? Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Der Acker ist der Kosmos, das ganze Weltall. Und der Töpfer ist Gott. Also was ist geschehen? Durch den Preis des Blutes haben die Erzfeinde Jesu, die hohen Priester, selber bestimmt, durch diesen Preis wird das Weltall des Schöpfers zurückgekauft in den Besitz des Töpfers Gottes selbst. Halleluja. Also so erhascht er die Weisen und seine Gegner in ihrer Bosheit und in ihrer List. Und wir, Elendesten der Herde, haben die Ehre, Einblicke zu gewinnen in die wunderbarsten, verborgensten, unverständlichsten Zusammenhänge der Herrlichkeit, der Weisheit unseres Gottes. Soweit.
Herr, wir danken dir, dass du selber für uns dich hast brechen lassen. Und dass wir nun in besonderer Weise daran denken dürfen, ja, dass wir nun dieses Mahl halten dürfen zum Gedenken an deinen Tod. Aber da wir wissen, dass du nicht im Tod geblieben bist, gedenken wir auch deiner Auferstehung und des neuen Lebens, das du bewirkt hast, und dessen wir teilhaftig sind durch deine unaussprechliche Gnade und Güte. Ja, dass wir wissen dürfen, dieses Leben, dieses wahre Leben aus Gott, dem Vater, ist gegeben für die ganze Schöpfung. Und so segnen wir nun dieses Brot und nehmen es und verkünden damit, dass wir eins sind mit dir und mit deiner ganzen Gemeinde, deines Leibes. Amen.
Amen.
Nun dürfen wir auch den Kelch segnen, als dein kostbares Blut, vergossen für uns, für die ganze Schöpfung. Ja, es ist der wunderbare Preis, den du bezahlt hast, bereit warst, freiwillig hinzugeben, alles, deine ganze Herrlichkeit, bist heruntergestiegen, wurdest ein Mensch wie wir, und auch da hast du dich erniedrigt. Du hast deinen Jüngern die Füße gewaschen. Und auch uns wurdest du zu einem Bruder, zu dem Niedrigsten. Hast dich auch unter den niedrigsten Sünder erniedrigt. Ja, tiefer als das gefallenste Wesen der ganzen Schöpfung. Damit du alles aufheben konntest und erlösen konntest durch dein kostbares Blut. Lass uns nun daran gedenken, wenn wir diesen Kelch trinken, dass es zu deiner Ehre, zu deinem Gedächtnis sei, dass dein Name hochgelobt sei in der ganzen Schöpfung, in allen Himmeln. Amen.
Amen. Kapitel 14, Vers 18. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus.
Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit, gleichzeitig König von Salem, erster Name von Jerusalem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach den Abraham. Gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe nimm für dich. Und Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu Jehova, zu Gott, dem Höchsten, der die Himmel und die Erde besitzt. Wenn vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, auf das du nicht sagest, ich habe Abraham reich gemacht, nichts für mich. Wenn dieser Melchisedek Abraham, da war er noch ein unbeschnittener Heide, segnet. Und die Schrift sagt, ohne Zweifel ist der segnet, größer als der gesegnet wird. Dann haben wir eine gewaltige Person vor uns in Melchisedek. Übereinstimmend mit der Schrift, dass Jesus nicht Hohepriester ist nach der Weise Aarons, also des Gesetzes, sondern Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Denn Gott hat geschworen, ich habe geschworen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Hebräerbrief bestätigt das, dass also nicht die Art der Priesterschaft nach dem Gesetz Aaron, Mose, Jesus hohe Priester ist, sondern nach der Weise Melchisedeks.
Liebe Geschwister, Ja, dürfen die Abendstunde wieder beginnen im Namen Jesu mit den vier Versen von Lied 1092. Und wir weiterfahren bei der Betrachtung des Propheten Zacharias.
Prophet Zacharia, wir werden einen ganz kurzen Überblick bis zu Kapitel 12 tun, gleichzeitig beachten, was gerade im Propheten Zacharia in erstaunlicher Weise der Fall ist, dass Abschnitte in den Kapiteln dem prophetischen Inhalt nach reichen bis zur letzten Vollendung Israels und großen Endzielen Gottes und dann wieder plötzlich Abschnitte, die, was unsere Zeit betrifft, in die Tage Jesu in Niedrigkeit hinweisen. Also, ein Beispiel dafür, dass unser Gotteswort nicht etwa schön in chronologischer Reihenfolge die Dinge nennt, sondern wie wir, sagen wir einmal beim Wandern, nicht, uns schnell mit einem Blümchen am Weg befassen, nicht? Und dann wieder bis zur Bernina blicken im nächsten Augenblick. Und das macht der Geist Gottes noch viel gewaltiger, als wir es tun können. Das ist beim Fragen, was die Propheten schon getan haben, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in den Propheten wirksam war, hindeutete. Und das war den Propheten zum Teil sogar verschlossen. Ihnen wurde gesagt, fast im Gegenteil, was sie wünschten, dass sie nicht für sich und ihre Zeit prophezeiten, sondern für euch, die ihr am Ende der Tage lebten. Wie Jesus erklärt, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, und zwar jetzt voll erfüllt werde, was geschrieben steht, während Vorerfüllungen dann Vorerfüllungen geschehen sind, dass wir im Neuen Testament immer wieder lesen, auf das die Schrift erfüllt würde. Und dann haben wir sicher auch schon gedacht, nicht nur ich, oh, ist das jetzt eine einfache Erfüllung? Ja. Zum Beispiel, kein Bein wird an ihm gebrochen werden. Das gilt vorerst für was? Buchstäblich für das Passalam beim Auszug aus Ägypten. Keines der Gebeine durfte gebrochen werden. Wird dann, als die römischen Kriegsnächte kamen, um zu sehen, ob Jesus schon gestorben sei, haben sie den beiden Mitgekreuzigten die Beine gebrochen und ihm durften sie das nicht machen. Und dann, wie geschrieben steht, kein Bein an ihm soll gebrochen werden. Das geht natürlich dann noch in einer letzten Erfüllung in Bezug auf den Leib des Christus. Obwohl gleichzeitig in Bezug auf den Leib des Christus in seiner Niedrigkeitsdarstellung wieder gilt, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Also die Einheit der Glieder am Leib des Christus ist nicht unbedingt eine vollkommene hier auf dieser Erde. Im Gegenteil, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. In irgendeiner Weise, ja. Dass das den Herrn buchstäblich geschmerzt hat am Kreuz, nicht, durch diese Art des Todes und Sterbens, nicht. Auseinandergezogen, die Gelenke und so weiter, aber geistlicherweise. Und nun, vorerst sind dem Propheten Zacharia 8 Nachtgesichte gezeigt worden, kurz
repetiert. Erstes Machtgesicht, Kapitel 1, bis und mit Vers 17. Inhalt, wir erinnern uns, die Reiter, die im Talgrunde zwischen den Myrten anhalten, feststellen, die ganze Erde liegt still und die sicheren Nationen, von denen ist die Rede. Gott aber erklärt, ich habe mich mit Erbarmen Jerusalem wieder zugewandt. Grundsätzlich hatten wir ja zuerst beachten dürfen, dass die Zahl des Namens Zacharia 242 ist. Die Zahl 22 mal 11, Grundzahl der Leiden, 242 und identisch ist mit der Zahl des UNO-Beschlusses gegen Israel, Sechstagekrieg, Israel als plötzlicher Sieger steht da, die UNO befiehlt mit Beschluss 242, sofort auf die alten, ja, vor aller Welt unmöglichen Grenzen zurück zu kehren, hat Israel. Und auf diesem Beschluss der UNO gilt erstens ein Psalmwort. Die Völker beraten und der Herr sagt, es wird nichts draus. Und die Zahl des Namens Zacharia, 242, entspricht genau der Zahl dieses gegen Israel verfügten UNO-Beschlusses und wurde herausgebracht, offiziell bekannt gegeben, ausgerechnet noch, am 22.11.1967. So klar sind die Rechnungsweisen Gottes in Bezug auf prophetisches Wort. Also, Gott hat diesem UNO-Beschluss, aus dem ja wirklich nichts draus geworden ist bis heute, beschließt einen Rat und es wird nichts draus. Auf diesen UNO-Beschluss 242 hat Gott vor Jahrtausenden durch den Propheten Zacharia mit der Zahl 242 schon seine göttliche Antwort gegeben. Vor Jahrtausenden. So. Erstes Kapitel. Die Nationen sind in großer Sicherheit. Die ganze Erde liegt still. Wir haben gesehen, in den Jahren um 1900 bis vor dem Ersten Weltkrieg. So war es. Niemand dachte an Jerusalem, ne? Sichere Nationen, die ganze Erde lag still, ganz gewaltig. Das Schöne noch, die Reiter halten im Talgrunde zwischen den Myrten. Und Myrte, hebräisch, ist Hadassah, bedeutet Esther, ist das Gleiche. Und die Esther ist ja die Person, die in der Zeit unheimlichsten Judenhasses, wo der Weltbefehl schon erfolgt war, alle Juden im ganzen Reich auszurotten an einem Tage, war ja die Esther, wahrscheinlich aramäisch Hadassah, hebräisch Esther. Ja. Das wunderbare Gefäß Gottes, der Treue Gottes, das sozusagen über Nacht die ganze Situation umschaltete zugunsten Israels. Also das wollen wir auch nicht vergessen. Beim ersten Kapitel zwischen den Myrten, das sind alles Gefäße der Treue Gottes, die das unheimliche Geschehen oder die Situation des gegenwärtigen Staates Israel, welche vielleicht über Nacht noch unheimlicher, noch verzweifelter aussehen wird als heute, noch mehr über Nacht eine Errettung erfahren wird, eben wie nur Gott es wirken kann. Das zweite Nachtgesicht haben wir von Vers 18 bis Ende von Kapitel 2 mit dem Inhalt vier Hörner, die Israel niedergestoßen haben und unter alle Nationen zerstreut haben. Also denken wir an die vier Weltreiche, Babel, Persien, Griechenland, Rom. So. Denen entgegen hat Gott vier Werkleute bestimmt, die diese alle Gegner Israels vernichten werden. Zweites Nachtgesicht war das. Das dritte sieht, drittes Nachtgesicht von Kapitel halb. Nein, das zweite Nachtgesicht reicht nur von Vers 18 bis 21, nur die kurzen Verse. Das dritte Nachtgesicht sieht, wie Jerusalem gebaut wird, vermessen wird, als offene Stadt dastehen wird. Wenn es so weit sein wird, dass Jerusalem offene Stadt sein wird, dann stimmt Hesekiel 38, 39 in dem Punkt. Und dann, wie wir noch sehen werden, wird der gegenwärtige Staat Israel noch einen Reichtum erleben und eine Friedenssicherheit, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Dann wird Jerusalem eine offene Stadt sein und Gott in ihrer Mitte wirksam sein. Da ist die Rede, und wer hier gegen euch, Söhne Israels, antritt, tastet seinen Augapfel an. Und dann heißt es abschließend in diesem dritten Nachtgesicht, und alles Fleisch schweige vor dem Herrn. So wunderbar wird Gott an Israel sich noch offenbaren, an den Gegenwärtigen. Dann kommt das vierte Nachtgesicht, es ist das ganze dritte Kapitel in Sacharja. Da sehen wir den hohen Priester Josua, den Engel des Herrn neben ihm und ihm gegenüber Satan, der den Josua anklagt, der in schmutzigen Kleidern dasteht, und er erhält neue, saubere Gewänder, dieser hohe Priester Josua. Wir erinnern uns, Josua, hebräisch, oder Hosea ist das Gleiche, Jesus im Neuen Testament. Und der Engel des Herrn, da haben wir gesehen, wird als Jahwe, Jehova, bezeichnet, und er sprach, Jahwe schelte dich, Satan. Damit ist er zum Schweigen gebracht. Hohe Priester Josua, der Engel des Herrn und Satan. Fünftes Nachtgesicht, Kapitel 4. Kapitel 4, der goldene Leuchter, den wir ja sehr gut kennen, von der Darstellung. Und Zerubabel, der Baumeister Gottes, mit dem Senkblei. Das Haus, das Zerubabel gegründet hat, seine Hände werden es vollenden. Vorerst den kommenden Tempel. Damals, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, in der Vorerfüllung, und was jetzt dann kommt, wird noch viel gewaltiger geschehen. Dann kommt das sechste Nachtgesicht, Kapitel 5, Vers 1 bis 4 nur. Die sogenannte, oder ja, in der Schrift, genannt fliegende Gerichtsrolle. Im tausendjährigen Reich befinden wir uns hier, wo morgen für morgen die kleinste Übertretung des Gesetzes sofort mit dem Tod bestraft wird. Im tausendjährigen Reich herrscht nicht die Gnade, sondern Gerechtigkeit und Gericht. Und das Gesetz geht aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Und heilige Engel anstelle von Satan und den Dämonen, die jetzt die Menschheit inspirieren und beherrschen, Besitz ergriffen haben, sind es dann heilige Engel, die über die Nationen wachen und sie, soweit es möglich ist, segnend zum Guten betreuen. Und diese heiligen Engel, die Gott über die 70 Nationen gestellt hat, hat Gott alle zu Göttern erklärt. Jedes Volk wird wandeln im Namen seines Gottes, wir aber, Haus Israel, werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Er ist der Gott der Götter. So. Dann kommt das siebte Nachtgesicht, das Eva mit dem Weib drin, Bleidecker. Das ist die Gesetzlosigkeit im ganzen Lande. Und wie ich schon sagte, wenn der Tempel gebaut wird in Jerusalem und die 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels gesammelt werden und so der Geist Gottes und die Person Jesu Christi verkündet wird und eben Hunderttausende gläubig werden an den Herrn Jesus, nicht? Und Gott mit ihnen dann einen heiligen Bund noch schließt durch Mose und Elia, dann halten es die gesetzlosen Juden im Land der Verheißung gar nicht mehr aus. Die werden dann verfrachtet in die Ebene Sinja, um ihr dort ihre Städte zu bauen, diesem Weibe, das dann die große Hure Babel genannt wird im Buch der Offenbarung. Siebtes Nachtgesicht und das achte und letzte haben wir die vier Wagen, gezogen von roten, schwarzen und weißen und scheckigen Pferden. Eigenartige Situation. Wieder die Ausziehen, jetzt Wagen und Rosse davor, sind nicht Kriegsdarstellungen, sondern Kontrollstellen und göttliche Botschaften, die da ausgerichtet werden. Die vier Wagen, rote, schwarze und weiße und scheckige Pferde. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Und dann am Ende von Kapitel 6, da wird eine Krone hergestellt, um diesen hohen Priester Josua zu krönen, der dann auch den Tempelbau leitet. Und das Wunderbare, da werden viele aus der Ferne kommen, also Nationenleute aus der Ferne kommen und am Tempelbau mithelfen. Kapitel 7, da haben wir als Stichwort sozusagen vor uns, dass Gott Israel anklagt, dass sie ihr Herz zu Diamant gemacht haben, sodass sie weder, ihr Herz zu Diamant verhärtet haben, das ist das härteste Element, was es gibt, Diamant, sodass sie weder das Gesetz des Mose beachteten, noch zweitens die Worte, die der Geist Gottes zu ihnen geredet hat. Das sind zweierlei Dinge. Kapitel 8. Gott kehrt nach Zion zurück und legt die Grundlage zum Tempel, der in Zion in Jerusalem gebaut werden wird, sodass die Feste wieder gefeiert werden. Also jetzt haben sie ja schon begonnen, besonders Laubhüttenfest spielt eine große Rolle, jetzt schon in Israel, aber das kommt erst, wenn der Grund zum jetzt dann kommenden Tempel gelegt werden wird. Das ist ein gewaltiges Ereignis, das dann, was Zeiten und Zeitpunkt betrifft, eine ganz wichtige Sache bedeuten wird. Gott kehrt nach Zion zurück. Wichtig zu repetieren, in der Weise, eben und an den Ort, wie und wo er sie verlassen hat. Nämlich, er ließ Jerusalem und den Tempel militärisch zerstören durch die Römer, und nach Fleisch und Blut, und hat nach Fleisch und Blut die Söhne Israels zerstreuen lassen unter alle Nationen. Und so kehrt Gott zu Israel zurück, nach Zion, nach Jerusalem, gibt ihnen das Land und die Stadt militärisch zurück, nach Fleisch und Blut. Und sammelt sie, die Söhne Israels, nach Fleisch und Blut, wieder nach Israel zurück. Und schon haben wir im 9. Kapitel gleich am Anfang das Wort, dass Gott alle Stämme Israels zurückführt. Also typisch die 144.000, also mal, dass die, ja, diese Auswahl getroffen werden kann. Alle Stämme Israels. Und dann kommt in Kapitel 9 noch das Gericht über Tyros, Sidon und Gilead. Gilead ist das heutige Jordanien. Kapitel 10 bittet, dass Gott Regen schenke zur Zeit des Spätregens. Also was jetzt in diesem 10. Kapitel dann erscheint, hat es zu tun mit der Endzeit, der gegenwärtigen Endzeit. Und alles, was da steht, hat in irgendeiner Weise vorbildlichen Charakter für das, was jetzt alles voll erfüllt werden wird, was die Gerichtsausführungen Gottes betrifft. Also Spätregen, und da ist die Rede vom Eckstein und von einem Pflock, und dass Israel ein Kriegsbogen Gottes darstellt, wieder Beweis, dass der gegenwärtige Staat Israels vorläufig wieder Fleisch und Blut zu kämpfen hat, nach göttlicher Bestimmung. Sie sollen Gilead, das ist Jordanien heute, das Land Edoms war das, und Libanon und Jordanien mal besetzen als nächstes. Dann kommt in Kapitel 11, erscheint die Herde des Würgens, was wir das letzte Mal anlässlich gerade der Feier des Brotbrechens näher ansehen und, ich darf sagen, bestaunen durften, was der Geist Gottes vermochte, in unverständlichen, der Schrift direkt widersprechenden Aussagen vor uns hinzusetzen. Wir wollen da nochmal einige Worte anschauen. Sacharja 11. Vers 4, also sprach Jehova, mein Gott, zu Sacharja. Sacharja heißt auf Deutsch, der Herr gedenkt, Jerusalems, Israels. Weide die Herde des Würgens, deren Käufer sie erwürgen und es nicht büßen, und deren Verkäufer sprechen, gepriesen sei Jehova, denn ich werde reich. Ja, an diesen Schafen, an dieser Kleinviehherde, die erwürgt wird und misshandelt wird. Und deren Hirten sie nicht verschonen. Und dann in Vers 7, und ich weidete die Herde des Würgens, mithin die Elenden der Herde, und ich nahm mir zwei Stäbe. Den einen nannte ich Huld und den anderen nannte ich Bande. Und ich weidete die Herde. Und dann die Vertilgung von drei Hirten, und zwar entsprechenden, in einem Monat. Und jetzt kommt das Unmögliche mal für menschliche Vergleichsmöglichkeit in der Schrift. Vers 10. Und ich nahm meinen Stab Hut und zerbrach ihn. Und zwar, das bedeutet, um meinen Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Um meinen Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Da gibt es etwas. Da singen wir fröhlich, Amen, Amen, lauter Amen. Ne? Noch niemals hat er je sein Wort gebrochen, seinen Bund gebrochen. Vers 11, und, also 11, 11, ne? Stimmt wieder genau sogar, ne? Kapitel 11, Vers 11, und er wurde gebrochen an jenem Tage. Und also erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort Jehovas war. Das Wort Jehovas in der Person Jesu Christi. Das Brot, das wir brechen, ist nur eine andere Darstellung. Die Grundlage des Bundes, den Gott mit allen Nationen geschlossen hat, schon bei Adam und dann bei Noah und bei Abraham und so weiter und so weiter, ruht alles in der Person Jesu Christi, im personifizierten Worte Gottes. Da ist alles garantiert in Christo Jesu. So viele der Verheißungen Gottes sind, sie alle sind in Christo Ja und Amen und werden Gott zur Herrlichkeit einmal ausgeführt, erfüllt alle Verheißungen Gottes durch uns. Und wir sind nach dem alten Menschen wie Christus gekreuzigt worden. Da waren wir dabei, ein Stück von dem Stab Huld. Ist die Huld Gottes wieder in der Person Jesu verankert, überhaupt vorhanden? Der Stab Huld wurde gebrochen, aber zum Glück nur an einem, an jenem Tage, Golgatha. Da erkannten, ich füge jetzt das Wörtchen nur hinzu, um die Sache zu verschärfen, da erkannten nur die Elenden der Herde, zu denen hoffentlich wir alle gehören dürfen. Das ist das Wort Jehovas war, das gebrochen worden ist, in der Person des lebendigen Wortes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war auf Gott zugerichtet, und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Sein Name, er hat einen Namen, den niemand kennt. Und sein Name ist das Wort Gottes. Ja, stimmt es. Es wird gesagt, niemand kennt seinen Namen und dann wird der Name gleich gesagt. Sein Name ist Wort Gottes, ja. Tatsächlich, wer von Engeln und Menschen kennt wirklich das Wort Gottes? Kein einziger. Wunderbar.
Bitte Kassette wenden.
Ein einziger. Wunderbar. Sehen wir ein Beispiel dafür. Also wenn der Geist Gottes es uns offenbaren kann, was an dieser unmöglichen Stelle für göttliche Herrlichkeit verborgen ist, ne? Dann können wir zuvor jetzt schon getröstet sein in Bezug auf alle weniger unmöglichen Stellen in der Bibel. Dass die Dinge vor Gott jeweils umso wunderbarer und anbetungswürdiger sind, als sie zuerst, also unmöglich schrecklich aussehen, also Schwamm drüber, da wollen wir lieber gar nicht uns darauf einlassen, auf solche Widersprüche und solches Zeug. Und dann kommt ja noch die Sache mit den Silberlingen. Ah, bitte. Wann geschah das? Nicht am Ende der Tage, aber ganz gewaltig wird es doch geschehen. Was die gesetzlosen Juden tun werden, in Babel mit einem Verkauf des Jesus von Nazareth, können wir uns noch gar nicht vorstellen, was die Welt noch nie gesehen hat. So. Dann kommt das bekannte Kapitel 12, Sacharja. Das dürfen wir ja schon näher ansehen. Nochmal ganz kurz, überblickweise. Ausspruch des Wortes Jehovas über Israel. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Sind die Araber. Und auch über Juda wird es kommen. Bei der Belagerung von Jerusalem, das könnte eines der nächsten schrecklichen Dinge sein. Schauen wir, wenn russische Fallschirmtruppen wegen irgendeinem Anlass, das nächstens geschehen wird, solches vornehmen würden. Und es wird geschehen an jedem Tage, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker, nicht nur für die Nationen, für alle Nationen, nicht nur für alle Völker ringsum. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Und alle Nationen der Erde werden sich wieder dasselbe Jerusalem versammeln, aber hier nicht zum Krieg, nur versammeln und gegen Jerusalem Stellung beziehen. Stimmt das heute? Also, dass die Sache heute hochaktuell sind, was wir hier Satz um Satz lesen, ist erschreckend einfach klar. Und dann, an jenem Tage, spricht Jehova, werde ich alle Russe, mit die da kommen, Jerusalem belagern, das sind die PS, die Russe, mit Scheu werden und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen. Also, je verzweifelter die kommenden Situationen in Bezug auf Israel sein werden, umso wunderbar wird die jeweilige Rettung ihres Gottes sein. Zusammenfassend. Und über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten von Juda werden in ihrem Herzen sprechen, eine Stärke sind mir die Bewohner von Jerusalem in Jehova, der Heerscharen, ihrem Gott. Das heißt, alle die gläubigen, ernsten Juden und vor allem diejenigen in Jerusalem unter dem Volk, die schon Jesus als ihren Messias erkannt haben. Wenn die dann zum Herrn schreien in solcher Not, in solchen Nöten, nicht, ja, dann erhört der Herr übergewaltig, nämlich, aber die Regierung, die wird jetzt durch diese, über dieses für sie überraschende Erlebnis, dass tatsächlich der Gott Israels lebt, zu dem die Bewohner von Jerusalem geschrien haben in dieser Not und sagen, erklären, nicht? Die Herren, also die Regierung von Juda werden in ihrem Herzen sprechen, also gar noch nicht öffentlich bekennen, ne? Eine Stärke sind mir die Bewohner von Jerusalem in Jehova der Herrscher, ihrem Gott. Also sie haben innerlich erkannt, dass so eine unmögliche Rettung über Nacht geschehen ist. Verdanken, das verdanken sie nicht dem Gott Israel, sondern das verdanken sie denen, die in Israel den Gott Israel fürchten. Eine Stärke sind mir die gewesen, ja. Nicht Gott, der Gott, Gott selber, sondern die dem Herrn Jahwe vertrauen. An jenem Tage werde ich die Fürsten von Juda machen gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und gleich einer Feuerfackel unter Garben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Das darf man ja gar nicht laut lesen. Ne? An was erinnern wir uns jetzt? An das Schreckgespenst der jüdischen Jahreszahl dieses Jahres, des kommenden, das im Herbst beginnt. Die Jahreszahl, die mit Neujahr nächsten Herbst beginnt, in Buchstaben gelesen, heißt in Befehlsform zerstöre. So, was wir jetzt gelesen haben, das ist hier gemeint. Ne? Und das passt denen nicht, die möchten begreiflicherweise lieber Frieden. Das ist ja klar, ne? Ja. Als Menschen. Ne? Ja. Zerstören. Und der Kultus- oder Erziehungsminister, der hat gesagt, also etwas, was die Schrift selber macht, Buchstaben für Schrift. Ne? Ja. In ganz bestimmter Ordnung, ne? Und dann die Bedeutung. Die jeweilige Bedeutung erklärt. Also, wir bleiben bei den vier Zahlen und den vier Buchstaben, aber wir verschieben die so, dass aus dem Befehl zerstöre wird grünes Feld, grünes Feld. Ich sage nur Stichwort, vielleicht tatsächlich 7 fette Jahre. Und wenn es nicht mehr ganz 7 wären, dann hätte Gott auch hier noch etwas abgekürzt, höchstens. Also, Grundsatz ist ganz klar, der gegenwärtige Staat Israel hat eine Aufgabe von Gott zu zerstören. Zu zerstören. Und dass die das lieber nicht machen würden, ist begreiflich. Aber Gott lässt nicht zerstören, um zu zerstören. Sondern um die berechtigte Frage, gut gemeinte Frage oder freche Frage, also, wo ist nun der Gott der Liebe und der Gott, der da zum Rechten sehen will und so weiter und so weiter. Ja. Der meldet sich nun in einer Weise, dass alle ihn verstehen, auch seine größten Gegner, wissen, aha, also dieser Gott lebt. Und hält sich genau an die Worte. Und wenn er sich an alle die durch die Propheten verkündigten Gerichtsworte hält, aber in seiner Barmherzigkeit alles abkürzt auf ein Minimum, wie viel mehr wird er alle Segensverheißungen und alle Gnadenerweise erfüllen nach allem. Also zerstöre grünes Feld. Zerstöre, rot, grün, freie Bahn für Israel. Noch nicht genug, oder was Gott da vor aller Welt zur Darstellung bringen wird. Also, allerdings, hier sehen wir es, nach einer kommenden, wer weiß wie bald, Belagerung von Jerusalem. Kommt das, dass Gott dann Israel militärisch so gewaltig vor aller Welt zur Darstellung bringt? Nämlich, da lesen wir Vers 8, an jenem Tage wird Jehova die Bewohner von Jerusalem beschirmen und der Strauchelnde unter ihnen, vorerst von Haus aus, wird an jenem Tage wie David sein und das Haus Davids wie Gott, wie der Engel Jehovas vor ihnen her. Das Haus Davids wird sein wie der Engel Jehovas, wie Michael. Ne? Ja. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich alle Nationen zu vertilgen suchen, die wieder Jerusalem heranziehen. Und ich werde über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Das kommt auch noch, nicht nur vor der großen Drangsal, sondern gleich nach schwersten Prüfungen. Und kommt Kapitel 13. An jenem Tage wird ein Quell geöffnet sein, dem Hause Davids und den Bewohnern von Jerusalem für Sünde und für Unreinigkeit. Ja. Den Quell kennen wir nicht, das sind die Wunden Jesu. Nicht? Ja. Denn werden sie weinen, wie um den Erstgeborenen, nicht? Um den, in den sie gestochen haben. Nicht? Ja. Und dann wird der Quell geöffnet für das Haus Israel auch noch. Natürlich wird im tausendjährigen Reich braucht es ja keinen Quell für Sünden und zur Heilung von Krankheiten. Da gibt es keine Sünden, alles kommt durch Auferstehung oder zurück von gesicherten Positionen in der unsichtbaren Welt. Werden sie versetzt ins tausendjährige Reich? Also auch Dinge, die in wenigen Jahren zur Durchführung kommen dürften. Und das wird eine Zeit sein dann, wo kein falscher Prophet, das ist jetzt Kapitel 13, einige Verse, kein falscher Prophet mehr auftreten kann, ohne dass er von seinen eigenen Familienangehörigen umgebracht wird. Also denken wir, wenn 144.000 Söhne Israels da sind, die in auf jeden Namen Jesu Christi versiegelt sind, nicht? und der Tempel gebaut wird und so weiter. Also da kommt Ordnung ins Zeug. Und eben die Situation, dass die gesetzlosen Geldjuden und dem Antichristen anhangenden Juden es vor lauter Christusglauben nicht mehr aushalten im Land. Und dann eben das dritte Babel erstellen und während in Israel Jerusalem gebaut wird. Diese Städte, die dann die Gegenpole darstellen. Wenn wir in Vers 6 im 13. Kapitel lesen, vorerst damals, wenn also einer dann geschlagen würde, der irgend wagte im Namen Jehovas, sage ich, es wird so und so geschehen oder ihr habt das und das zu tun und er wird geschlagen, da lesen wir in Vers 6 vorerst buchstäblich auf die Menschen gezielt und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen, so wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin, im Hause derer, die mich lieben. Also von meinen Familienangehörigen vorerst. Nicht? So. Aber dürfen wir hier ein prophetisches Wort sehen? Ne? Von welcher Seite erhielt David die empfindlichsten, die Schläge, die ihn am meisten verwundeten? Von welcher Seite? Von den treu ergebensten Heerführern, den Söhnen der Zeruja. Ihr bereitet mir Herzeleid über Herzeleid. Und so ist auch der große David, der geliebte Gottes Jesus Christus. Der hat Wunden, die er empfangen hat im Hause derer, die ihn lieben. Das ist dann sehr, sehr ergreifend. Und in solchen Worten verborgen, umso wunderbar ergreifend. Dann kommt Kapitel 14, letzte Phase. Und bei allem ist es für uns tröstlich zu wissen, dass alles geschieht nach dem Ratschluss Gottes, wo Gott sich in Christo noch einmal erniedrigt, soweit, nicht? Dass er bereit ist, überhaupt auf dieser alten Erde noch einmal ein Friedensreich aufzurichten, von dem er weiß, die Endkatastrophe dieses Friedensreiches ist die maximalste, die die Menschheit und die Erde je gesehen hat. Ist das noch einmal eine Erniedrigung? Alle Willen, die damals das Gesetz angeordnet haben, seither darüber wachen, ob ihr Gesetz gehalten wird oder nicht, und alles genau registrieren, in Büchern notieren, und von Gott jetzt Vollmacht empfangen haben, strafausführende Behörde zu sein, die Gerichte durchzuführen, immer heilige Engel, Gerichte, die nicht nach dem Herzen Gottes sind, die er nur für gut gefunden hat, dass sie für kurze Zeit und von ihm noch in abgekürzter Zeit zur Durchführung kommen. Eine Erniedrigung Gottes, alles noch unter Herrschaft der Engel, vorerst nur so weit und bei den Geschöpfen, die die neue Rechtsgrundlage, die Gott auf Golgatha geschaffen hat, nicht anerkennen, ablehnen. Die bleiben unter den unbarmherzigen Gerichtsvollführungen und Bestimmungen heiliger Engel. Nämlich, wenn Kapitel 14, Vers 2, und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Kriege versammeln, und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser werden geplündert, die Weiber geschändet werden und so weiter. Es werden Gefangene weggeführt werden, ein übriges Volk bleibt doch in der Stadt. Und Jehova wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, die an dem Tage, wie an dem Tage, da er streitet, an dem Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem ist. Der Ölberg teilt sich, ein Tal von West nach Ost, in zwei Teile, nach Nord und Süd. Und kommen wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird kein Licht sein. Die Gestirne werden sich verfinstern. Da heißt es eigentlich, die Prächtigen werden gerinnen. Gemeint sind die Gestirne. Die werden gerinnen. Was heißt das? Durch irgendeinen göttlichen Eingriff so aufgelöst werden, so geringen zusammenfallen in fast nichts, ne? Und können sie dann auf die Erde fallen, im geronnenen Zustand. An einer anderen Stelle heißt es, und alles Heer der Himmel, Sonne, Mond und Sterne, heißt es, zerschmilzt und fällt auf die Erde. Ne? Also bitte, keine Angst, dass solche Worte Gottes etwa nicht in überragender Weise zur Durchführung kommen können oder werden. Ja, keine Angst. Wird ganz Gewaltiges geschehen. Und dann kommt ein Wort. Jener Tag wird nicht Tag und nicht Nacht sein. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Das ist mir noch ein Wort. Da kommen wir noch mal später dann darauf, nicht heute Abend. Und es wird geschehen an jedem Tage, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte nach dem östlichen Meer, also das Tote Meer, und zur Hälfte nach dem hinteren, dem westlichen Meer. Im Sommer und im Winter wird es geschehen, also nicht mindestens während einigen Jahren. Und Jehova wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird Jehova einer sein und sein Name einer. Also jetzt sind wir im tausendjährigen Reich. Und Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte wohnen und so weiter. Und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Aber zurück, eine furchtbare Plage wird Gott über alle, die da wieder Jerusalem herangezogen sind, nicht? Ja, dass sie also bei lebendigem Leibe verwesen, kurz gesagt. Nicht? Und dann ist die Rede von übrig gebliebenen Nationen und dann die Rede von Jahr zu Jahr, das Laubhüttenfest in Jerusalem, werden sie kommen und dann hat solche, die nicht kommen werden, über die regnet es dann so lange nicht, bis sie kommen. Also wir merken, tausendjähriges Reich, wunderbare Paradieseszustände, aber, wunderbare Paradieseszustände erlebten wir, als wir noch in den Lenden Adams waren, ja, als unsere ersten Eltern im Paradies waren und wie dort der Satan wieder oder hineingelassen wurde und alles zerstören konnte. Damals im Kleinen, jetzt im Großen, das ganze tausendjährige Friedensreich eben. Weil nicht die Gnade herrscht und nicht der Herr allein herrscht, sondern Engel mitherrschen und das Gesetz noch einmal ausgeht von Zion. Die Tora heißt es im Hebräischen und das Wort Gottes von Jerusalem. Gericht und Gerechtigkeit, Grundlage des Thrones Jesu Christi sind in Jerusalem. Deshalb muss dieser wunderbare Tag, ja, des Friedens, das tausendjährige Reich, so jäh und endgültig zerstört werden. Aber nicht um zerstört zu werden, sondern Tohu wa Bohu heißt dann zum letzten Mal, ist überhaupt nichts mehr da, wüst und leer maximal, um neuen Himmel und einer neuen Erde Platz zu machen, wo dann der Herr allein da ist und. Fragen wir uns einmal, was ist im neuen Jerusalem noch viel die Rede von Engeln? Haben wir schon mal so darüber nachgedacht? Von was ist sehr viel die Rede? Nein, Jerusalem. Von den Grundlagen? Die 12 Apostel? Namen? Und die Tore 12? Namen der 12 Stämme Israels? Und die Lebenszentrale, die Mitte, ist das Licht, wie Paulus im Neuen Testament als einziger an einer einzigen Stelle schreibt. Wir sind Lichter in dieser Welt, in diesem Kosmos. Und dort lesen wir, und das Licht, genau dieses Wort, Jesus Christus, das ist Jesus Christus mit seinem Leib der Herrlichkeit, bildet die Zentrale der neuen Schöpfung, durch welche ganz Israel so verherrlicht werden kann. Wir bilden ja den Leib des Bräutigams, und das neue Jerusalem ist da dann die Braut. Und die Hochzeitsfeier, die dann gefeiert wird, also da sage ich immer, ihr frommen Brüder und Schwestern, macht euch gefasst, an jener Hochzeit geht so hoch her und zu, dass den Frommen von heute Sehen und Hören vergehen werden, die gar nicht dabei sein wollten und könnten, vor lauter Frömmigkeit. Wenn es schon so war, im Hause des Vaters, als der Lump nach Hause kam, der Verlorene, dass er sofort dem Gesinde sagte, also jetzt bitte, jetzt nichts mehr los. Symphonie und Reigentanz, so. Und das Gesinde ließ sich das nicht zweimal sagen, und sie begannen sich zu freuen und fröhlich zu sein. Nur einer konnte nicht ins Haus des Vaters hinein. Ausgerechnet der, der sagen konnte, Vater, ich habe noch nie eines deiner Gebote übertreten. Der vermochte nicht, ins Haus des Vaters zu gehen. Jetzt er, um was es geht, unserem Herrn. Also, freut euch und seid fröhlich. Esset und trinket all fröhlich, Geliebte. Steht auch so was geschrieben in unserer Bibel. So steht auch geschrieben. Hast du nicht gesagt, Tobi? Was? Aber wer will ja auch Hundstätten zu mir versammeln? Aber das kann natürlich nur im hohen Lied stehen. Esset, Freunde, trinket und trinket euch fröhlich. Was für Wein wird denn serviert? Nicht? Das Blut des Christus in kristallklarer Herrlichkeit. Ja. Wollen wir uns dann da fröhlich trinken? Ja, also, für immer und ewig. Nicht? Also, Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.